So, Herr Kühne, haben wir alles in der Kiste? Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir starten heute gleich mit der Synthese eines Arzneistoffes. Und zwar mit dem Namen Entacarbon. Dieser Arzneistoff ist seit einigen Jahren am Markt und ist ein Arzneistoff, der zur Therapie von Morbus Parkinson eingesetzt wird. Und ich zeige Ihnen diesen Arzneistoff aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir bei der Darstellung des Entacarbons feststellen, dass hier auch eine Nitrogruppe im Arzneistoff ist. Ich hatte schon einmal darauf hingewiesen, dass Nitrogruppen in Arzneistoffen selten sind. Aber bei Entacarbon, bei diesem Arzneistoff, finden wir diese Nitrogruppe. Dieser Wirkstoff ist ein sogenannter Inhibitor, ein Hemmstoff der Catechol-O-Methyltransferase, ist ein Enzyminhibitor, der in der Lage ist, ein Schlüsselenzym des Abbaus von Dopamin bzw. des Dopas zu blockieren und wird deshalb typischerweise in Kombination mit anderen Arzneistoffen zur Therapie von Morbus Parkinson eingesetzt. Und das, was Sie hier sehen, ist ein interessanter Arzneistoff, und zwar deshalb, weil seine Synthese auf grundlegenden Reaktionen der organischen Chemie beruht. Wir werden gleich sehen, dass hier ganz einfache, grundlegende Reaktionen eine Rolle spielen, unter anderem eine Knövenagelreaktion. Und dieses Knövenagelprodukt sehen Sie sozusagen hier auch schon deutlich erkennbar. Sie haben hier eine Doppelbindung, Sie haben hier eine Carbonylgruppe bzw. eine Säureamidgruppierung und Sie haben hier eine Cyanogruppe. Und bei näherem Hinsehen präsentiert sich sozusagen dieser Molekülteil als Abkömmling von Malonsäure. Malonsäure auf der einen Seite sozusagen verestert, als Amid, und anstelle einer Carboxylgruppe bzw. eines Esters eine Cyanogruppe. Das ist also ein Malonsäure-Derivat, welches mit einem entsprechenden Aldehyd umgesetzt wurde, unter Knövenagelbedingungen zur Darstellung dieses Produktes. Und das wollen wir uns jetzt im Detail ansehen. Nicht aber ohne vorher zu warten, bis Sie sozusagen Ihre notwendigen Aufzeichnungen gemacht haben. Entacarbon. Schauen wir uns die Synthese an. Wir starten ausgehend von diesem Aldehyd, der unter relativ einfachen Bedingungen nitriert wird. Diesmal nicht mit Nitriersäure, das muss man nicht notwendigerweise immer einsetzen. Es genügt manchmal auch eine konzentrierte Salpetersäure. Und wir stellen fest, auch unter autoprotolytischen Bedingungen der Salpetersäure bildet sich das Nitrylkation, das eigentliche Elektrophil bei dieser Nitrierungsreaktion, welche eine elektrophile Substitutionsreaktion darstellt. Sie sollten für sich überlegen, warum bei dieser Nitrierung, bei diesem Nitrierungsschritt die Nitrogruppe hier in diese Position eintritt und nicht an dieser vor allem an dieser Position. Dafür gibt es natürlich hinreichende Erklärungen, nicht zuletzt das Substitutionsmuster, das hier vorliegt, erklärt, warum die Nitrogruppe hier gezielt in diese Position eintritt. Morgen. Der nächste Schritt ist auch typisch, und zwar haben wir hier einen Phenyl- bzw. einen Methylphenylether. Und Ether, da wissen wir, die sind eigentlich chemisch inert, aber sie lassen sich auch spalten. Ether lassen sich spalten und ein typisches Spaltungsreagenz ist HBr. Und mit Hilfe von diesem Reagenz lässt sich dieser Ether spalten, sodass wir hier dieses charakteristische Strukturelement bekommen. Zu dem ich gleich noch was sagen werde. Aber zunächst einmal halten wir fest, dass dieser Aldehyd mit diesem Malonsäurederivat, das ist ein Malonsäurederivat, unter Knövenagelbedingungen, dieses Molekül, dieser Aldehyd wird als 1 bezeichnet, 1 reagiert mit diesem Malonsäurederivat unter Knövenagelbedingungen, und da sehen wir, dass als Base Piperidin eingesetzt wird, das ist typisch dass wir Piperidin einsetzen oder ein anderes sekundäres Amin. Und dann bildet sich hier diese Benzylidin-Verbindung. Entscheidend ist, dass wir hier, wie gesagt, eine Carboxylgruppe des Malonesters haben in Form eines Säureamids. Die zweite Carboxylgruppe ist in diesem Fall ersetzt durch eine Cyanogruppe. Trotzdem ist es natürlich ein Malonsäureabkömmling. Und das bedeutet, dass wir hier das haben, was wir typischerweise brauchen bei einer Knöbelnagelreaktion, nämlich eine aktive Methylengruppe, also eine Methylengruppe mit hoher CH-Azidität. Was dann die Grundlage liefert für die Bildung eines mesomerisch stabilisierten Kohlenstoffnukleophils, welches dann am Carbonylkohlenstoff des Aldehyds angreift, unter Bildung dieser Ylidenverbindung, Benzylidenverbindung. Sie sehen also, bei der Darstellung eines Arzneistoffes zur Therapie von Morbus Parkinson, Shaking Palsy, wird eine klassische Knövenagelreaktion eingesetzt. Ja, und damit haben wir an der Stelle einen schönen neuen Arzneistoff kennengelernt. Und bevor wir jetzt fortsetzen, will ich noch eine kleine Werbetour machen für eine Veranstaltung, die heute um 11 Uhr im Hörsaal B1 stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Weihnachtsvorlesung. Es geht heute um Michael Jackson und um den pharmazeutischen Hintergrund, der auch Michael Jackson begleitet hat bis zum bitteren Ende, wenn Sie so wollen. Ich kann Sie nur einladen zu einer sicher spannenden Vorlesung. So, ein kleiner Nachtrag, meine Damen und Herren, den ich hier starte mit einer Frage aus dem ersten Staatsexamen. Um diese Frage zu beantworten, deshalb gehe ich gleich weiter, schauen wir uns eine Reaktion an, die im Kontext der Aldolreaktionen bzw. Reaktionen an der Carbonylgruppe besprochen werden muss. Und das ist die sogenannte Benzoin-Addition, die gelegentlich auch als Benzoin-Kondensation bezeichnet wird. Das ist eine bemerkenswerte Reaktion, die deshalb Beachtung verdient, weil sie einen interessanten Reaktionsverlauf zeigt. Nun, was ist charakteristisch für diese Reaktion? Wir gehen aus von aromatischen Aldehyden. Das ist typisch für aromatische Aldehyde. Beispielhaft ist hier der Benzaldehyd aufgeführt. Die Reaktion, die hier abläuft, verläuft unter Cyanidkatalyse, typischerweise in wässrig alkoholischen Medien. Und die Produkte dieser Reaktion sind sogenannte, die Produkte dieser Benzoinkondensation sind sogenannte Acyloine, Hydroxyketone, die dadurch charakterisiert werden können, dass sie eben diese typische Hydroxyketonstruktur oder Ketoalkoholstruktur haben mit diesen beiden vergleichbaren Resten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt es dazu, dass zwei Äquivalente dieses Benzaldehyds unter Cyanidkatalyse zu diesem Produkt reagieren? Benzoin-Addition oder Kondensation. Und wenn man sich diese Reaktion im Detail ansieht, dann kann man interessante Dinge beobachten. Wir werden die gleich uns in Ruhe ansehen. Und werden feststellen, hier passieren bemerkenswerte Dinge. Wie ist der Fortschritt im dritten Semester, im Praktikum? Soweit alles abgeschlossen? Zweites Semester, Hahn auf, Hahn zu, die Titrationen laufen noch. Sehr schön. So, das ist die Reaktion, der wir uns jetzt nähern wollen. Und zwar wollen wir mal festhalten, das ist eine wichtige Aussage, die sollten Sie auch markieren, diese Reaktion ist auf allen Stufen reversibel. Sie läuft unter Cyanidkatalyse, wobei zunächst in einem ersten Schritt das ambidente Nukleophil Cyanidion mit dem Carbonylkohlenstoff eines aromatischen Aldehyds reagiert. Das erinnert so ein bisschen an die Streckersynthese, wenn Sie so wollen. Cyanhydrinsynthese. Und jetzt passiert Folgendes, meine Damen und Herren, dass das zunächst gebildete Produkt, bei dem eine neue CC-Bindung geknüpft wird, dieses primäre Produkt überträgt einen Wasserstoff, einen Proton auf den negativ geladenen Sauerstoff in einer Gleichgewichtsreaktion, wobei dieser Kohlenstoff dann auf diese Art und Weise ein freies Elektronenpaar und damit eine negative Ladung bekommt. Ein freies Elektronenpaar und damit eine negative Ladung. Beachten Sie an dieser Stelle, dass der Kohlenstoff, der ursprüngliche Carbonylkohlenstoff, der ja im Falle des Benzaldehyds noch partiell positiviert ist und Angriffsort ist für ein Nukleophil, jetzt selbst über einen Elektronenüberschuss verfügt und selbst ein Nukleophil darstellt. Man kann an dieser Stelle auch davon sprechen, dass es zu einer Umpolung des Carbonylkohlenstoffs kommt. Partiell positiviert zunächst und dann partiell negativiert. Umpolung des Carbonylkohlenstoffs. Und in dieser Form greift dieses Zwischenprodukt als Nukleophil an einem weiteren Äquivalent Benzaldehyd, an diesem Carbonylkohlenstoff eines zweiten Äquivalents Benzaldehyd an. Es bildet sich erneut eine neue CC-Bindung, Und unter Abspaltung eines Cyanidions, Cyanidkatalyse, es greift zwar in die Reaktion ein, wird dann wieder abgespalten, kommt es zur Bildung dieses Acyloins. Und das ist das Wesen dieser sogenannten Benzoin-Addition oder Kondensation, wo wir am Ende Hydroxyketone als Endprodukte sehen. Auch diese Namensreaktion ist eine wichtige Namensreaktion. Die zwar präparativ keine allzu große Bedeutung hat, für Sie allerdings schon, weil hier immer wieder auch sehr detailliert nach dem Ablauf der Reaktion gefragt wird. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns dann auch im Detail eine oder vielleicht sogar zwei Fragen ansehen. Bevor mein Laptop aber jetzt den Strom verliert sozusagen, werde ich hier noch eine Sicherung vornehmen. Und dann wollen wir uns noch einmal zurückblenden auf die Ausgangsfolie. Und das ist die hier. Welche Aussage zur Benzoin-Addition trifft nicht zu? Im Verlauf der Reaktion treten Gleichgewichte auf. Das haben wir gesehen, das stimmt. Sie verläuft unter Cyanidkatalyse, auch das stimmt. In ihrem Verlauf findet Umpolung der Reaktivität am Sauerstoff statt. Das stimmt nicht. Die Umpolung der Reaktivität findet am Carbonylkohlenstoff statt und nicht am Carbonylsauerstoff. In ihrem Verlauf findet Umpolung der Reaktivität am Kohlenstoff statt. Das ist genau der Punkt. Schauen wir uns das an, nicht? Das ist diese Umpolung. Partiell positiviert, hier eine negative Ladung. Das bedeutet Umpolung am Carbonylkohlenstoff. Ihr Reaktionsprodukt Benzoin-Addition-Kondensation ist ein Acyloin. Ja, das sollten Sie sich auch merken. Und damit haben wir die Frage beantwortet. Und es ist mir wichtig, dass wir an dieser Stelle diese Reaktion besprochen haben. Wir wollen aber jetzt gleich noch ein paar Fragen ansehen aus dem ersten Staatsexamen. Und hier die Frage stellen, ordnen Sie bitte den Reaktionen aus Liste 1 die zugehörigen Begriffe aus Liste 2 zu. SN1, SN2, hier eine Reihe von Aussagen, planarer Übergangszustand, SP2, hybridisiertes Intermediat, Kettenfortpflanzungsreaktion, homolytische Wasserspaltung, Waldenumkehr. Die richtige Antwort ist natürlich ein SP2 hybridisiertes Intermediat. SN1 und SN2, das ist ganz wichtig. Ich zeige das an der Stelle, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, dürfen wir nicht außer Acht lassen, ist ein wichtiger Punkt. Ja, und SN2-Reaktion ist natürlich mit dem Begriff der Inversion der Konfiguration verbunden. Inversion der Konfiguration, wenn wir von entsprechenden Molekülen ausgehen. Und diese Inversion der Konfiguration ist die sogenannte Waldenumkehr. Stereochemisch wichtig bei der SN2-Reaktion. Die SN1-Reaktion ist stereochemisch auch interessant, aber für einen präparativen Chemiker ist sie letztendlich eine Katastrophe. Sie arbeiten 17 Stufen lang sozusagen genau in die Richtung, in die Sie hinwollen, und dann machen Sie eine nukleophile Substitutionsreaktion. Sie wählen die falschen Bedingungen und schon haben Sie eine Ratiomäßigung. Ja? Und das wollen Sie natürlich nicht, wenn Sie stereokontrollierte Reaktionen durchführen wollen. So, welche Aussage zur folgenden Reaktion trifft nicht zu? Schauen Sie sich das einmal in Ruhe an. Wir wollen dem Tillmann die Chance geben, hier eine richtige Antwort zu geben. Damit hat er jetzt nicht gerechnet, aber er hat sich innerhalb von 7 Zehntelsekunden gefangen. Schauen wir es uns gemeinsam an, Tillmann. Welche Aussage zur folgenden Reaktion trifft nicht zu? Die CX-Bindung. CX-Bindung ist kovalent und polarisiert. Das würde man unterschreiben. Das an X gebundene C-Atom trägt eine positive Partialladung. Passt auch. X- kann Tosylat sein. Wer ist für Ja? Ja, Annalena, eindeutig für Ja. Klares Signal. Bei der Spaltung der CX-Bindung verbleibt das Elektronenpaar am C-Atom. Nein, diese Aussage trifft nicht zu. Die Reaktion kann durch das Lösemittel beeinflusst werden. Klar, Lösemittel haben einen Einfluss auf die Frage der Stabilisierung von Kationen und. Sie wissen das, also das ist eindeutig die Antwort D. Welche Aussage trifft für die folgende Reaktion nicht zu? Annalena, wollen Sie das lösen? Schauen wir mal. Für die Produktbildung ist ein Katalysator notwendig. Braucht man hier einen Katalysator? Braucht man. Welche wählen wir da typischerweise? Zwei, nennen Sie zwei. Hat was, ja, Tillmann? Bitte? Palladium auf Kohle zum Beispiel oder Platin, genau. Also das katalytische Hydrierung ist hier das Stichwort. Die Reaktion ist eine Dehydrierung. Nein, ist eine Hydrierung natürlich. Also eindeutig. Das Edukt kann als E- oder Z-Konfigurationsisomer vorliegen, in der Tat. Ja, Stereochemie. E- und Z-Isomer, Daniela, verhalten sich nicht wie Bild- und Spiegelbild. Und sind deshalb was? Diastereomere. Ganz genau, so ist es. Sind deshalb Diastereomere. Sind keine Enantiomere, deshalb sind sie Diastereomere. Genau. Wunderbar, haben wir auch beantwortet. Also Sie sehen, es geht hervorragend. Und jetzt noch etwas zur elektrophilen Substitution an aromatischen Systemen. Welche der paarweise aufgeführten funktionellen Gruppen erhöhen als Substituenten an einem Benzenkern dessen Reaktivität, erhöhen die Reaktivität gegenüber elektrophilen Reagenzien und dirigieren gleichzeitig in Para- und oder Orthostellung? Wer ist die Kollegin neben der Daniela, die jetzt nach hinten schaut? Bitte? Anna, welche Substituentenpaare erhöhen die Reaktivität und wirken orthoparadirigierend? Wer hat eine Idee? Vorschläge sind herzlich willkommen. Bitte? Devidora. Wir müssen das zunächst einmal nach der Frage einordnen, Elektronen, Akzeptoren oder Donoren? Die Akzeptoren sind sicherlich nicht gerade geeignet, um die Reaktivität zu erhöhen, weil die erniedrigen. Und somit ist DORA nicht in Frage gekommen, wenngleich Halogene orthoparadirigierend sind. Das sind sie schon. Aber sie vermindern die Reaktivität. Aber sie passen natürlich jetzt nicht in das Antwortenschema. Und wenn wir uns das bei Licht genau betrachten, dann müssen wir natürlich realisieren, dass hier das eine Ethylamingruppe ist, das ist eine Ethoxygruppe, jeweils, also hier am Stickstoff ein freies Elektronenpaar, hier zwei, das sind natürlich ja, Substituenten, die die Reaktivität erhöhen, Elektronen zur Verfügung stellen können. Insbesondere natürlich hier in diesem Fall, ja, Aminsubstituenten. Ich habe Ihnen eine schöne Tabelle gezeigt, Sie erinnern sich, ja? Substituenten erster Ordnung, Substituenten zweiter Ordnung, schwach aktivieren, schwach desaktivieren, stark aktivieren und so weiter, die sollten Sie verinnerlichen. Ausdrucken, aufhängen übers Bett und am Abend vorm Einschlafen noch einmal die Reaktivitäten, die Beeinflussung der Reaktivitäten ansehen. Eine letzte Frage, welche der folgenden elektrophilen aromatischen Substitutionsreaktionen ist reversibel? Ja, welche ist reversibel? Die Sulfonierung, ganz genau. Wir haben hier Friedel-Crafts, Acetylnitrion, Gattermann-Koch-Synthese, Chlorier, aber die Sulfonierung ist eine reversible Reaktion in allen Schritten. Gut, so, damit wollen wir es aber bewenden lassen. Wir kommen zum nächsten Thema, das ist ein wichtiges Thema. Ich mache hier einige Vorbemerkungen. Umlagerungsreaktionen. Warum sind Umlagerungen so wichtig? Zum einen ist es so, dass Umlagerungsreaktionen schon ein hohes präparatives Potenzial haben, das wollen wir mal festhalten, ist nicht ohne. Wenngleich bei der Synthese von Arzneistoffen, und das ist ja für uns besonders wichtig, Umlagerungsreaktionen nicht unbedingt die allergrößte Rolle spielen, dennoch zeigt die Praxis, aber auch die Literatur, dass sehr viele Arzneistoffe immer wieder auch über Umlagerungsreaktionen zugänglich sind und wir wissen mittlerweile sehr klar, dass Umlagerungsreaktionen solche Reaktionen sind, bei denen nicht nur eine funktionelle Gruppe verändert wird, ein Ester verseift wird, ein Nitril verseift wird, eine Nitrogruppe reduziert wird, eine Doppelbindung reduziert wird oder irgendwas oxidiert wird, wo letztendlich keine Veränderung des Kohlenstoffgrundgerüstes stattfindet, bei dieser Änderung der Eigenschaften funktioneller Gruppen, bei Umlagerungen wird das Grundgerüst sozusagen verändert und das ist das Wesen von Umlagerungsreaktionen. Und so wie bei anderen Reaktionstypen gäbe es auch hier, wenn Sie so wollen, eine gewisse Systematik, mithilfe derer man sozusagen Umlagerungsreaktionen kategorisieren könnte. Aber ich mache das jetzt nicht sehr systematisch, sondern ich greife jetzt beispielhaft wichtige Umlagerungsreaktionen raus, die für uns von Relevanz sind. Und eine erste Umlagerung, die ich hier benennen und aufrufen möchte, ist die sogenannte Wagner-Meerwein-Umlagerung. Und als Beispiel ist hier gezeigt, dass Neopentylbromid bzw. die sogenannte Neopentyl-Umlagerung, die eine Wagner-Meerwein-Umlagerung ist. Und bei dieser Reaktion sehen wir, dass es unter den Reaktionsbedingungen einer Wagner-Meerwein-Umlagerung am Beispiel des Neopentylbromids gezeigt, unter Erhitzen zur Abspaltung eines Bromidions kommt, wobei nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, zunächst hier dieses primäre Kation gebildet wird, sondern, und da schlage ich jetzt eine Brücke, die in Richtung nukleophiler Substitutionsreaktionen geht. Sie erinnern sich, wir hatten festgehalten, bei SN1-Reaktionen, wo diese Kationen gebildet werden, kommt es im Zuge dieser Reaktion häufig zu Umlagerungsreaktionen. Übrigens auch bei E1-Eliminierungen. Und genau das sehen wir hier auch. Dieser erste Schritt, meine Damen und Herren, die Abspaltung des Bromids, wäre ja der Schlüsselschritt, der langsame Schlüsselschritt sowohl einer SN1-Reaktion als auch einer E1-Reaktion. Es bildet sich nicht hier dieses primäre Kation, sondern unter Wanderung eines Methylrestes, diese Methylgruppe wandert unter Mitnahme dieses bindenden Elektronenpaares an jenen Ort, an jenes C-Atom, von dem ein Bromid abgespalten wird. Es bildet sich auf diese Art und Weise ein tertiäres Kation, ein tertiäres Carbokation, welches dann natürlich in vielerlei Hinsicht reagieren kann. Es kann sozusagen mit einem Nukleophil reagieren, beispielsweise mit Wasser, dann entsteht hier dieser Alkohol, oder es kann im Zuge von Eliminierungsreaktionen in Gegenwart geeigneter Basen zur Deprotonierung und der Bildung von Alkenen kommen. Aber der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, ist die Wanderung dieser Methylgruppe unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaares. Und weil das sozusagen ein negativ geladenes Ion ist, das hier sozusagen wandert, spricht man auch von einer anionotropen Umlagerung. Das ist eine anionotrope Umlagerung, diese Wagner-Merwein-Umlagerung. Und 1,2-Umlagerung heißt letztendlich nur, dass dieser Alkylrest unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaars sozusagen zum Nachbaratom wandert, von Position 1 auf Position 2. Wobei die Bezifferung sich jetzt nicht nach der Nomenklatur richtet, sondern nur sozusagen beschreibt von einem C-Atom zum nächsten C-Atom und nicht über drei C-Atome hinweg. Wagner-Merwein-Umlagerung ist eine anionotrope Umlagerung, bei der natürlich das Kohlenstoffgerüst verändert wird. Das sieht man natürlich auch ganz deutlich. Die Frage ist, wie wichtig ist diese Wagner-Merwein-Umlagerung? Ich will Ihnen ein schönes Beispiel zeigen, und zwar ein Beispiel aus der Ecke der Naturstoffe. Aus der Ecke der Naturstoffe. Und Sie sehen dieses Beispiel hier. Das ist ein Beispiel aus der Naturstoffchemie. Terpene, das werden Sie später noch sehr intensiv erfahren. Das eine oder andere wissen Sie bereits aus der pharmazeutischen Biologie, sind wichtige Naturstoffe. Und ein wichtiger Naturstoff ist das Borneol. Das Borneol. Ein Terpen mit dieser schönen, interessanten Struktur. Das ist ein verbrücktes Alkanderivat. Hier mache ich eine kleine Hausaufgabe, eine spannende Aufgabe. Es gibt eine Regel in der organischen Chemie, die auch im Kontext des Borneols zur Anwendung gebracht werden kann. Ich möchte Sie bitten, dass Sie selbst recherchieren, welche Regel ich an der Stelle meine. Berücksichtigen Sie die besondere Struktur des Borneols, nämlich diesen verbrückten Kohlenwasserstoff. Jetzt zurück zur Umlagerung. Wenn das Borneol in saurer Lösung eine Protonierung dieser Hydroxylgruppe erfährt, dann bildet sich zunächst ein Oxoniumion, aus dem leicht Wasser abgespalten werden kann. Das kennen wir. OH-Gruppe, schlechte Abgangsgruppe, aber wenn sie protoniert wird, dann sieht die Sache anders aus, dann kann leicht Wasser abgespalten werden aus dem Oxoniumion und dann bildet sich hier dieses Kation. Das ist in diesem Fall ein sekundäres Carbokation, welches dann unter den Bedingungen einer Wagner-Merwein-Umlagerung umlagert. Und der Schlüsselschritt, meine Damen und Herren, der ist hier sehr schön beschrieben. Und zwar passiert hier Folgendes. Es wird diese C-C-Bindung gespalten. Dieser Kohlenstoff nimmt das bindende Elektronenpaar mit und bildet hier mit diesem positiv geladenen Zentrum eine neue C-C-Bindung, wodurch an dieser Stelle ein Kation entsteht. Allerdings ist das dann ein tertiäres. Sie haben hier eine Methylgruppe. Und wenn man die Reaktionsbedingungen geeignet wählt, dann kann sich an die Bildung dieses Kations auch eine Deprotonierung anschließen und es entsteht daraus das sogenannte Kamphen. Und das ist ein bizyklisches Sesquiterpen, das unter anderem im Terpentin, aber auch im Bergamottenöl vorkommt. Und dieses Kamphen entsteht im Zuge einer Wagner-Meerwein-Umlagerung aus dem Alkohol Borneol. Und auch das ist eine anionotrope 1,2-Alkylgruppenwanderung. Eine anionotrope 1,2-Alkylgruppenwanderung. Kurzer Hinweis an der Stelle, wenn ich Ihnen hier diese Reaktionsbedingungen gebe, dieses Edukt und sage, welche Umlagerung läuft hier ab, dann sollten Sie in der Lage sein, das auch beschreiben zu können, auch bei einem so komplizierten System wie dem Borneol. Diese Reaktion, meine Damen und Herren, das ist ein Mobiltelefon. Diese Reaktion spielt in der Synthese von Arzneistoffen keine allzu große Rolle, aber wie gesagt, in der Chemie der Terpene ist es eine interessante Reaktion. Eine andere Reaktion, die ich Ihnen auch nahebringen möchte, ist die sogenannte Pinakol-Umlagerung. Pinakol-Umlagerung. Und zwar ist das eine Umlagerung sogenannter vizinaler Diole, die umgelagert werden in Ketone. Was passiert? Es kommt im Zuge dieser Reaktion oder den Reaktionsbedingungen der Pinakol-Reaktion zur Bildung eines Oxonium-Ions und nachfolgend zur Abspaltung von Wasser, wobei es in der Folge, und das ist jetzt wichtig, zur Wanderung hier einer Methylgruppe kommt, einer Alkylgruppe. Und durch Deprotonierung letztlich zur Bildung dieses Ketons. Präparativ ist diese Reaktion wenig interessant, sage ich einmal, aber benennen müssen wir sie allemal. Wichtig ist der Hinweis, dass wir aus vizinalen Diolen letztendlich Ketone generieren. Oh, das ist aber nett. Ah, sind Sie jetzt extra rausgegangen wegen meinem Kaffee? Ja? Ah, das ist nett. So. Wollen wir noch ein bisschen warten? Wer kommt heute in die Weihnachtsvorlesung? Perfekt. Man muss die Angebote nutzen. Ich kündige für nächste Woche an, dass wir nächste Woche am Mittwoch dann wieder Vorlesung haben. Allerdings nicht mehr am Freitag in der nächsten Woche. Diesen Freitag ja. Nächsten Freitag allerdings, finde ich, sollten Sie andere Dinge tun. Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Bitte? Nächsten Mittwoch arbeiten wir noch. Ganz genau. Sie haben das? Perfekt. Dann wollen wir uns die Benzilsäureumlagerung ansehen. Die Benzilsäureumlagerung, es ist ja mit der Nomenklatur nicht so einfach. Hier orientiert man sich beim Namen für diese Reaktion am Produkt und nicht am Edukt. Ich kann es leider nicht ändern. Diese Benzilsäureumlagerung geht aus von 1, 2 Diketonen. Das Ganze läuft in wässrig-alkoholischer Lösung ab und aus diesem Benzyl, aus diesem Diketon, aus dem Diphenylethandion, das ist das Benzyl, entsteht Benzylsäure, das ist eine Alpha-Hydroxycarbonsäure und diese Benzylsäure ist nichts anderes als das Phenylderivat der Mandelsäure. Womit wir wieder beim Thema wären, man muss die wichtigsten Namen der wichtigsten Stoffklassen der organischen Chemie und deren wichtigsten Vertreter natürlich kennen. Und Benzylsäure bzw. Mandelsäure ist natürlich ein wichtiges Thema. Diese Reaktion ist relativ einfach zu beschreiben. Wie das im Detail funktioniert, wollen wir uns gleich ansehen anhand der nächsten Abbildung. Haben Sie alle Ihre Weihnachtsgeschenke schon besorgt, meine Damen und Herren? Noch nicht, keine Zeit gehabt, aber die nächste Woche wird intensiv genutzt. So, wir schauen weiter und stellen fest, bei dieser Reaktion passiert Folgendes. Dieses Diketon, dieses 1,2-Diketon, reagiert mit dem nukleophil Hydroxidion unter Angriff an einem der beiden Carbonylkohlenstoffe, wobei es im Zuge dieses Angriffes zu einer Verschiebung dieses Phenylrestes unter Mitnahme dieses Elektronenpaares kommt, wodurch es letztendlich zur Bildung der Benzylsäure kommt. Das ist der Reaktionsverlauf und ich will für Sie ein kleines Übungsbeispiel mit nach Hause geben, an dem Sie sich selbst versuchen sollten. Und zwar schreibe ich Ihnen jetzt ein etwas komplexeres Diketon auf, nämlich dieser Struktur. Und ich würde gerne wissen, welches Produkt hier entsteht bei dieser Benzylsäureumlagerung, wenn Sie dieses Diketon einsetzen. Kann jemand aus dem Kopf heraus oder schnell auf ein Blatt Papier gebracht antizipieren, was bei dieser Benzylsäurereaktion, wenn wir von diesem Edukt ausgehen, passiert? Jemand hat eine Idee? Sie sind da?
Andreas.
Andreas. Wenn Sie den Reaktionsverlauf, den Sie hier oben sehen, übertragen auf dieses Edukt, was müssen wir erwarten? Eine Ringöffnung, das ist richtig. Und dann in der Folge bildet sich wieder der Sechsring, kommt es zu einer Ringerweiterung oder zu einer Ringkontraktion. Wir lassen die Frage unbeantwortet. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diesen Reaktionsverlauf selbst sozusagen hier formulieren und am Ende klar machen, welches Produkt entsteht hier. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu einer wichtigen Reaktion. Und zwar zur Hoffmann-Umlagerung, die auch, diese Reaktion wird auch als Hoffmannscher Säureamidabbau bezeichnet. Und das Charakteristische bei dieser Reaktion ist, und das sollten wir zunächst einmal festhalten, dass primäre Säureamide umgewandelt werden in primäre Amine. Wenn Sie so wollen, wird eine C1-Einheit in Form dieser Carbonylgruppe aus dem Molekül eliminiert, wobei das nichts mit einer Eliminierungsreaktion zu tun hat. Formal verlieren wir eine C1-Einheit und es bildet sich aus dem Säureamid ein primäres Amin. Die Reaktionsbedingungen sind einfach beschrieben. Das Ganze läuft in alkalischer Lösung in Gegenwart von elementarem Brom ab. Und das, was sich zunächst bildet, ist ein sogenanntes bromiertes Säureamid. Das sehen wir hier. Die Bildung dieser Bromverbindung kann man sich so denken, dass dieser Stickstoff mit seinem freien Elektronenpaar am biatomaren Molekül Brom angreift, an einem Bromatom, und sozusagen das zweite raushaut, wodurch es zur Bildung des N-Brom-Säureamids kommt. Dieses Säureamid ist nunmehr bedingt durch die Anwesenheit des Bromatoms einigermaßen NH-Azide, das gibt sozusagen, das ist hervorgerufen durch die Anwesenheit des elektronegativen Halogenatoms, lässt sich also leicht deprotonieren, der Wasserstoff wird abgespalten, wodurch es zur Bildung, das ist eine Gleichgewichtsreaktion natürlich, da müsste eigentlich noch ein Pfeil hin, wodurch sich dieser negativ geladene Stickstoff bildet. Und diese Abbildung, die sollten Sie tatsächlich auch verinnerlichen und auch wirklich vielleicht farbig darstellen. Nachdem dieses bromierte Säureamid deprotoniert ist, passiert Folgendes. Es kommt zur Abspaltung des Bromids. Damit entsteht, ich sage jetzt einmal gedanklich, ein Stickstoff mit einer Elektronenlücke. Und in diese Lücke stoßt dieser Alkylrest unter Mitnahme des Elektronenpaares. Es wandert sozusagen der Alkylrest zum Stickstoff mit Elektronensextett, wodurch zunächst unter Abspaltung von Bromid ein Isocyanat gebildet wird. Das ist ein echtes Zwischenprodukt des Hoffmannschen Säureamidabbaus, die Bildung eines Isocyanats. Das ist ein nachgewiesenes Zwischenprodukt und erklärt auch den Reaktionsverlauf. Isocyanate sind reaktiv, meine Damen und Herren. Isocyanate imponieren, dass sie mit Nukleophilen reagieren, beispielsweise mit Wasser. Dieses Wassermolekül kann hier angreifen. Und die Hydrolyse dieses Isocyanats führt unter Abspaltung von CO2 zum primären Amin. Meine Damen und Herren, Hoffmannscher Säureamidabbau ist Kategorie A Namensreaktion, da müssen wir alles wissen, genauen Reaktionsverlauf. Das präparative Potenzial ist nicht unerheblich, nicht zuletzt deshalb, weil Sie auf diese Art und Weise aus Carbonsäurederivaten primäre Amine herstellen können und die Darstellung, die gezielte Darstellung primärer Amine ist oftmals der Wunsch eines medizinischen Chemikers. Welche Alternativen gäbe es dazu, Daniela? Beispielsweise, primär, jetzt habe ich Sie überrascht. Wer kann eine, überrascht, weil Sie gerade beim Arbeiten waren, nicht weil Sie das nicht wissen, sondern ich frage jetzt ins Auditorium, wer kann mir eine Alternative aufzeigen, Darstellung primärer Amine, welche schöne Namensreaktion. Anna. Tillmann. Ja. Ich danke Ihnen, das war jetzt die Leonie. Richtig, Gabriel-Synthese. Ja. Halten Sie das bitte am Schirm. Gezielte Darstellung primärer Amine. Nicht? Wichtige Reaktion. Das geht auch. So, und jetzt schauen wir uns Abkömmlinge dieses Hoffmannschen Säureamidabbaus, dieser Hoffmann-Umlagerung an. Und das sind drei Reaktionen, die auch zu primären Aminen führen, allerdings von unterschiedlichen Edukten ausgehen. Säureazide, deren Struktur Sie hier sehen, lassen sich unter geeigneten Bedingungen auch zu primären Aminen umsetzen. Weiters ist zu nennen der sogenannte Lossenabbau. Und wir haben hier eine ähnliche Situation. Anstelle dieser bromierten Säureamide haben wir hier Hydroxamsäurederivate. Nun, Hydroxamsäurederivate sind Abkömmlinge auch von Säureamiden. Und unter Hydroxamsäure verstehen wir das hier, das ist eine Hydroxamsäure. Wenn also von einem primären Säureamid die Wasserstoff durch eine OH-Gruppe ersetzt ist und bei der Curtius-Reaktion, entschuldigen Sie, bei der Lossen-Reaktion ist dann diese OH-Gruppe auch noch acyliert und das ist dann das Edukt für den Lossenabbau, der auch über die Stufe über mehrere Zwischenprodukte zu einem primären Amin führt. Und die Schmidt-Reaktion, die geht aus von Carbonsäuren, die mit Stickstoff-Wasserstoffsäure umgesetzt wird und dann auch primäre Amine liefert. Das sind also drei Namensreaktionen, die im Kontext des Hoffmannschen Säureamidabbaus zu nennen sind, die in gewisser Weise vergleichbar sind, aber in einem Punkt jedenfalls vergleichbar sind mit dem Hoffmannschen Säureamidabbau, weil nämlich primäre Amine damit zugänglich gemacht werden können. Kleine Hausaufgabe für Sie, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie bitten, dass Sie von diesen Säureaziden einmal eine komplette Lewis-Formel zeichnen. Also schön die Stickstoffe nebeneinander, ja, bindende und nicht bindende Elektronenpaare auch aufführen, ja, die umfassende, vollumfängliche Lewis-Formel eines Säureazids aufschreiben. Und nehmen Sie bitte auch mit, was eine Hydroxamsäure ist. Das könnte für Sie später auch noch von Bedeutung werden. Vielleicht nehmen Sie auch mit, dass Hydroxamsäuren gute Komplexbildner sind. Ja? Sie können damit Metalle komplexieren beispielsweise, unter anderem Eisenionen. Nächster Punkt. Ja, das passt hier auch gut dazu. Das ist die sogenannte Wolf-Umlagerung. Und diese Wolf-Umlagerung ist auch eine Umlagerung, die von Interesse ist und die an der Stelle zu nennen ist. Und zwar geht die aus von die Azoketonen, deren allgemeine Struktur Sie hier sehen. Wir haben schon einmal über das Diazomethan gesprochen. Diese Struktur kann ich gerne noch einmal an die Tafel malen. Also das CH2N2 ist das Diazomethan, die einfachste Diazo-Verbindung. Und das, was sozusagen spannend ist bei diesem Diazomethan, und bei allen Diazo-Verbindungen ist die Tatsache, dass Sie hier die Situation haben, dass der Kohlenstoff ein freies Elektronenpaar trägt mit einer negativen Ladung. Diese Verbindungen sind instabil, sie sind auch toxikologisch nicht unbedeutend. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass, Sie sehen das hier, dieses Diazoketon, das wäre ein Diazoalkan, das Diazomethan, dass dieses Diazoketon unter Abspaltung von Stickstoff ein sogenanntes Azi- oder Acylcarben, man könnte das auch als Acylcarben bezeichnen, bildet. Damit habe ich hier einen Kohlenstoff mit Elektronen sextet. Das ist interessant. Vorher hatten wir einen Stickstoff, ja, wo was hinwandert. Hier haben wir einen Kohlenstoff, wo was hinwandert. Es wandert dieser Rest R unter Mitnahme des Elektronenpaares an den Carbenkohlenstoff und es bildet sich bei dieser Reaktion ein Keten. Das heißt, das erste Produkt einer Wolf-Umlagerung, bei der ein Alkylrest zu einem Kohlenstoff mit Elektronensextet wandert, nicht zu einem Stickstoff oder Sauerstoff, nein, zu einem Kohlenstoff mit Elektronensextet, ist ein Keten. Und da ist es mir darum, an der Stelle auch zu sagen, dass Ketene sehr reaktiv sind. Und als kleine Aufgabe für das Eigenstudium gebe ich Ihnen mit, schauen Sie sich bitte genau die Eigenschaften von Ketenen an. Wichtig, lesen Sie nach in den Lehrbüchern. Stellen Sie vor allem auch die Frage, ob Ketene dimerisieren können und wie dann die entsprechenden Strukturen aussehen. Stellen Sie auch die Frage der Reaktivität, die zum Teil hier über diese Abbildung bereits beantwortet ist. Ketene sind sehr reaktiv. Und je nachdem, wo ich ein Keten entstehen lasse, reagieren Ketene weiter. Wenn das Ganze in Wasser abläuft, dann reagiert ein Keten mit Wasser zu Carbonsäuren. Läuft das Ganze in einem Alkohol ab, dann entstehen Carbonsäureester. Ist Ammoniak im Spiel, dann kann aus einem Keten durch Reaktion mit NH3 ein Säureamid entstehen. Und das sollten Sie im Kontext dieser Wolf-Umlagerung auch immer berücksichtigen, dass die Wolf-Umlagerung zu Ketenen führt, die dann in Abhängigkeit vom Reaktionspartner weiter reagieren können. Und dann will ich noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Die in eine andere Richtung geht. Und wir haben hier an der Tafel jetzt eine Carbonsäure, ein Phenol und dann ein Alken, dessen Struktur jetzt nicht näher spezifiziert ist. Und die Frage ist, reagieren diese Edukte jeweils auch mit dem Diazomethan im Grundsatz? Welche Produkte entstehen dabei? Okay, wir setzen aber jetzt fort mit den Umlagerungsreaktionen und wir kommen jetzt zu Umlagerungsreaktionen, die wir auch bezeichnen könnten als Alkyl- oder Arylverschiebungen zu Sauerstoffatomen. Wir haben vorhin schon gesehen, Verschiebungen auch zu Kohlenstoffen, zu Stickstoffen haben wir auch gesehen. Jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel oder andere Beispiele, und zwar Umlagerungen, bei denen es zu Alkyl- oder Arylverschiebungen zu Sauerstoffatomen kommt. Und da gibt es zwei wichtige Reaktionen, Die eine ist die Bayer-Williger-Oxidation und die zweite ist die sogenannte Krige-Umlagerung oder Krige-Umlagerungen, wo wir dann ein Beispiel dann sehen werden, nämlich die Hock'sche Phenolsynthese. Aber zunächst einmal die Bayer-Williger-Oxidation. Die wollen wir uns ansehen. Und zwar können wir festhalten, dass bei der Bayer-Williger-Oxidation Peersäuren als Reagenzien auftreten. Peersäuren. RCO3H, nicht CO2H, CO3H. Peersäuren. Und diese Peersäuren reagieren mit Ketonen unter Bindung von Carbonsäureestern. Die Story, die hier zu beschreiben ist, ist ein Satz, oder lässt sich in einem Satz einfach ausdrücken, aus Ketonen werden Carbonsäureester mit Hilfe von Peersäuren. Und geht man, und das ist die entscheidende Aussage hier auch an der Stelle, von zyklischen Ketonen aus, dann erhält man unter den Bedingungen einer Bayer-Williger-Oxidation zyklische Ester und das sind Laktone. Das heißt, Sie können auf diese Art und Weise auch Laktone herstellen. Und wir wollen uns hier den Reaktionsverlauf zunächst auch einmal ansehen. Wir halten fest, dass bei dieser Bayer-Williger-Oxidation zunächst das Keton protoniert wird am Carbonylsauerstoff. Und dieses protonierte Keton liegt dann vor in einer mesomerie-stabilisierten Form. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass das Anion der Peersäure, das liegt ja dann vor, wenn ein Proton übertragen wurde auf das Keton, sozusagen als, nicht sozusagen als Reaktionspartner, für dieses protonierte Keton auftritt. Und Sie müssen realisieren, dass dieser terminale Sauerstoff, der negativ geladen ist, hier mit diesem Carbonylkohlenstoff, ne, das war ja ein Carbonylkohlenstoff, reagiert. Und es kommt in der Folge zu diesem Addukt, bei dem eine neue OC-Bindung geknüpft wird. Und jetzt kommt der eigentlich wichtige Schritt, und deshalb nehme ich mir jetzt Farbe dazu. Jetzt passiert Folgendes. Dass dieser Wasserstoff übertragen wird auf diesen Sauerstoff. Dieses Elektronenpaar, das die beiden Sauerstoffe verbindet, geht sozusagen hier in Richtung einer OC-Doppelbindung. Wir behalten diesen Sauerstoff hier im Auge, meine Damen und Herren. Und zwar deshalb, weil jetzt Folgendes passiert. Wenn wir das alles, was wir hier aufgeschrieben haben, antizipieren und verstehen, dann wird natürlich klar, dass wenn diese Bindung gebrochen wird, dieser Sauerstoff was hat? Eine Elektronenbindung. Lücke. Das heißt, diese Elektronenlücke wird dann geschlossen, indem dieser Rest hier unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaars eine neue CO-Bindung eingeht. Und auf diese Art und Weise entsteht jetzt, und das mache ich jetzt vielleicht auch noch farbig, dieser Ester. Und aus der ursprünglichen Peersäure entsteht eine Carbonsäure. Aus der ursprünglichen Peersäure entsteht eine Carbonsäure. Und das ist die Bayer-Williger-Oxidation sozusagen im Detail an dieser Stelle beschrieben. Wichtige Reaktion, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Und Sie sollten auch in der Lage sein, den Reaktionsverlauf auch tatsächlich beschreiben zu können. So, jetzt wollen wir uns als nächste Reaktion die Hock'sche Phenolsynthese ansehen. Die Hock'sche Phenolsynthese, meine Damen und Herren, die haben wir schon angesprochen mehrfach. Im Kontext zum Beispiel der Friedel-Crafts-Alkylierung, wo wir beispielsweise festgestellt haben, dass bei der Reaktion von Benzen mit N-Propylchlorid in Gegenwart von Aluminiumtrichlorid nicht das zunächst zu erwartende N-Propylbenzen entsteht, sondern das Isopropylbenzen, das wir auch als Cumen, früher Cumol bezeichnet haben. Sie erinnern sich, nicht? Und Sie verstehen auch, warum hier das Isopropylbenzen bei dieser Reaktion entsteht und nicht das zu erwartende N-Propylbenzen. Dieses Cumen oder früher auch Cumol bezeichnete Molekül neigt dazu, spontan mit Sauerstoff ein sogenanntes Hydroperoxid zu liefern. Und dieses Hydroperoxid, beispielsweise des Cumens, unterliegt sehr leicht einer Krige-Umlagerung und liefert dann, wenn wir von Cumen ausgehen, Phenol und Aceton. Weshalb diese Krige-Umlagerung dieses speziellen Hydroperoxids des Cumens auch als Hock'sche Phenolsynthese bezeichnet wird. Das wird gezielt eingesetzt, um Phenol darzustellen. Diese Reaktion wird eingesetzt, um gezielt Phenol darzustellen. Erinnert sich jemand zufällig noch an andere Darstellungsmöglichkeiten für das Phenol? Wer hat eine Idee? Ich sage Ihnen ein Stichwort, Raschig-Synthese. Weiß jemand, was das ist? Nicht. Meine Damen und Herren, ich formuliere die nächste Aufgabe für das Eigenstudium unter Berücksichtigung dessen, was wir in den letzten anderthalb Semestern gehört haben. Suchen Sie zusammen vier Darstellungsmöglichkeiten, allgemeine Darstellungsmöglichkeiten für Phenole. Ja? Zwei habe ich heute sozusagen benannt, Raschig-Verfahren und die Hock'sche Phenolsynthese. Was ist das Charakteristikum für diese Krige-Umlagerung, am Beispiel jetzt gezeigt der Hock'schen Phenolsynthese? Sie haben Hydroperoxide. Und ich möchte die Sache jetzt hier an der Stelle einmal gemeinsam mit Ihnen erarbeiten bzw. entwickeln. Jetzt frage ich einmal die Dame, wie heißen Sie? Annika. Annika, wenn wir uns das hier ansehen, dieses Hydroperoxid, ja, dieses Cumens und dann hier ein Proton sehen. Das heißt, wir haben also eine Reaktion, bei der ja, in unter sauren Bedingungen etwas passiert, nämlich die Bildung von Phenol und Aceton. Die Frage ist jetzt, Annika, was passiert in diesem ersten Schritt der Protonierung. Da entsteht ja nicht gleich das Phenol. Was passiert mit diesem Proton? Wo geht das hin? Wo könnte es hingehen? Um zu verstehen, wie die Reaktion anläuft, an deren Ende dann Phenol entsteht. Wie heißt die Nachbarin von der Annika? Christine. Christine. Vorschlag. Was könnte passieren? Was liegt auf der Hand? Genau. Es kommt zu einer Protonierung, ja, das sollten Sie gleich mitrealisieren. Zur Protonierung hier dieser OH-Gruppe. Was bildet sich dann, Christine? Welches Ion? Welches Ion bildet sich? Wenn eine OH-Gruppe protoniert wird, haben wir immer ein Oxonium-Ion. Nicht? Leonie, wie geht's weiter? Was können wir dann uns denken? Was könnte im nächsten Schritt passieren? Wenn hier diese OH-Gruppe protoniert ist, was haben wir dann vorgebildet, was wir immer vorgebildet haben, was leicht abgespalten werden kann? Bitte? Wasser. Genau. Das heißt aber, wenn hier diese OH-Gruppe nach Protonierung als Wasser abgespalten wird, Leonie, wie liegt dann dieser Sauerstoff vor? Der ist dann positiv. Ja? Der ist gedanklich, hat der jetzt ein Defizit an Elektronen. Ein Sauerstoff mit Elektronen, Sextett. Und jetzt kommt es in der Folge dazu, dass dieser Phenylrest unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaars hier zu diesem Sauerstoff wandert. Da ist keine OH-Gruppe mehr dran, weil das ist schon weg, als Wasser abgespalten. Und dann, wenn dieser Phenylrest mit dem bindenden Elektronenpaar hier wandert, Tillmann, was hat denn dann dieser Kohlenstoff für eine Ladung hier? Nee, wenn das bindende Elektronenpaar mitgeht hier, dann habe ich natürlich eine positive Ladung. Ja? So, und wenn man das weiterentwickelt, dann wollen wir das noch gemeinsam machen, ja? Den genauen Reaktionsverlauf. Ich glaube, das machen wir. So, ich habe zwar nur mehr wenig Kreide, aber so viel Zeit muss sein. Und wenn wir es in Farbe machen. So. Erster Schritt. Protonierung liefert uns das Oxonium-Ion. So, und unter Abspaltung von Wasser entsteht ja. Wir müssten jetzt hier das sozusagen exakt formulieren. Dieses Kation, und jetzt ist der entscheidende Punkt, die Wanderung dieses Phenylrestes unter Mitnahme des Elektronenpaares. Das ist der Phenylrest, den ich jetzt nicht jedes Mal zeichne. Jetzt haben wir hier natürlich eine positive Ladung. Und in der Folge kann hier dann ein Wassermolekül als Nukleophil sozusagen wieder angreifen. Es entsteht wieder ein Oxonium-Ion, das dann durch Deprotonierung diese OH-Gruppe liefert. Und jetzt ist der entscheidende Punkt der,
dass unter Bildung von Aceton und Phenol die Reaktion beendet wird. So kann man den Reaktionsverlauf dieser Hoechschen Phenolsynthese, die eine Krige-Umlagerung ist, darstellen. So, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich heute noch die Beckmann-Reaktion besprechen, auch eine wichtige Namensreaktion, aber wir wollen das System nicht überlasten. Ich halte fest, dass Sie diese Hoechsche Phenolsynthese kennen sollten als, ich sage mal, Darstellungsmöglichkeit für die Gewinnung von Phenol. Sie sollten natürlich wissen, dass hier Hydroperoxide umlagern im Rahmen einer Krige-Umlagerung und dass das eine Reaktion ist, bei der ein Aryl-Rest sozusagen zu einem Sauerstoff wandert mit einem Elektronendefizit. Nicht? Das ist wichtig. Und dann haben Sie sozusagen alles verinnerlicht, was Sie an der Stelle auch brauchen. Alles mitgeschrieben, Christine? Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle für heute stoppen. Wir sehen uns am Freitag wieder und am Mittwoch nächster Woche und dann geht es in die Weihnachtspause. Ja? Ich danke für die Aufmerksamkeit.